Wir haben heute vor 2 Wochen das Thema Bekehrung behandelt und haben uns da in besonderer Weise mit den Motiven beschäftigt, die Menschen zu Gott hin aufbrechen lassen. Wir wollen uns das in einer kurzen Wiederholung nochmal anschauen, weil nicht alle von uns da dabei sein konnten. Wir sehen das hier zusammengefasst auf der Folie. In den allermeisten Fällen, wenn Menschen zu Gott kommen, dann liegen unbefriedigte Bedürfnisse vor. Entweder körperliche Bedürfnisse, Hunger, Durst, Kleidung, Wohnung, Gesundheit etc. Irgendetwas fehlt im Leben des Menschen und dann macht er sich auf und denkt über sein Leben nach und wendet sich vielleicht auch an Gott. Es können seelische Bedürfnisse sein, die unbefriedigt sind, das Bedürfnis nach Heilung von Depression und Angst, das Bedürfnis nach Gemeinschaft, Zugehörigkeit, Geborgenheit und Liebe. Es können geistliche Bedürfnisse sein, das Bedürfnis nach Sinnerfüllung, man spürt die Leere im Leben, oder das Bedürfnis nach Vergebung der Schuld. Das Gewissen funktioniert, es meldet sich, man spürt, dass man nicht vor einen heiligen Gott hintreten kann mit seinem Leben. Bis dahin sind die aufgezählten Motive anthropozentrisch, das heißt auf den Menschen bezogen, selbst- und gruppenbezogene Motive. Und dann haben wir gesagt zum Schluss bei diesem Thema vor 14 Tagen, dass es auch noch ein gottbezogenes Motiv geben kann und dass eigentlich alles dahin zielen soll, dass alles dahin wachsen soll, dass es zu diesem gottbezogenen Motiv kommt, nämlich weil Gottes Wort Wahrheit ist. Weil ich ihm Recht gebe und weil ich ihm die Ehre geben will. Und ich gebe zu, das ist etwas abstrakt formuliert, weil Gottes Wort Wahrheit ist. Und ich habe mir da nochmal Gedanken gemacht, ob wir nicht in der Bibel da einen Hinweis finden. Und dann bin ich im Alten Testament fündig geworden in 1. Könige 17. Wir wollen das nicht unbedingt aufschlagen, ich will das nur kurz schildern. Da ist Elia zu der Witwe von Zapat geschickt worden. Es war inzwischen über 3 Jahre Dürrekatastrophe und die Witwe hatte nur noch ein wenig Nahrungsmittel und Elia kommt dorthin und er hat das Wort von Gott, dass das Öl im Krug nicht mangeln soll und das Mehl im Backtrog. Und die Witwe glaubt diesem Wort und tatsächlich Gott versorgt die Witwe, den Sohn und auch den Elia über eine weitere Zeit. Und dann geschieht etwas, der Sohn dieser Witwe wird plötzlich krank und stirbt. Und dann wird die Witwe nochmal ganz neu durchgeschüttelt. Sie hatte ein Zeichen, ein Wunder erlebt in dieser Ölvermehrung und Mehlvermehrung, aber nun ist der Sohn gestorben. Und dann klagt sie zuerst Gott an und sagt, bist du zu mir gekommen, damit meine Schuld vor Gott aufgedeckt wird? Sie bringt das sofort in Verbindung mit ihrer Schuld. Jetzt kommen auch diese Dinge an die Oberfläche. Und Elia geht dann zu dem toten Knaben rauf in das Zimmer und betet zu Gott in einem herzergreifenden Gebet. Kein frommes Gesäusel, sondern ein echtes Gebet aus tiefstem Herzen heraus. Herr, tust du dieser Witwe so ein Unrecht an, dass jetzt auch noch ihr Sohn stirbt? Und Gott erbarmt sich und der Sohn kehrt in das Leben zurück. Und dann bringt er dieses Kind runter zur Mutter und dann sagt die Mutter diesen Satz. Nun erkenne ich, dass dein Wort, dass Gottes Wort Wahrheit ist in deinem Munde. Da muss es hinkommen, dass man das erkennt. Jetzt erkenne ich, dass dein Wort, Gottes Wort, Wahrheit ist. Da war sie hingekommen. Zuerst nur ein oberflächlicher Glaube, aber dann, nachdem sie Gott so erlebt hatte, gerade auch in Sterben und Auferstehen, da konnte sie das sagen. Und ich habe da eine neutestamentliche Parallele gezogen. Dann, wenn wir das wirklich begriffen haben, dass Jesus dort am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden. Und wenn wir so das Wort nehmen, dann kommen wir immer mehr dahin, dass auch wir erkennen, die ganze Bibel ist Gottes Wort und Gottes Wahrheit. Also zusammengefasst, in den allermeisten Fällen öffnen mich meine ungestillten Bedürfnisse für Gott und sein Evangelium. Und das ist gut so, aber das alleine ist zu wenig. Es muss dahin kommen, dass ich sagen kann, Herr, dein Wort ist Wahrheit. Wahrheit ist, danke Samuel, Wahrheit ist, dass du die Welt geschaffen hast, Gott. Und dass du als letzte Wirklichkeit hinter allem stehst. Wahrheit ist, dass alle Menschen und ich eingeschlossen in Sünde gefallen sind und in Rebellion gegen dich leben. Wahrheit ist, dass du, Gott, uns Menschen so geliebt hast und die Sünde so gehasst hast, dass du in Christus Mensch wurdest, um uns am Kreuz zu erlösen. Wahrheit ist, dass wir durch den Glauben an den auferstandenen Christus wieder in die Gemeinschaft mit dir kommen können und Kinder des himmlischen Vaters werden können. Wahrheit ist, dass wir alle diese Dinge nicht naturwissenschaftlich beweisen können, aber aufgrund deines Wortes erfahren und glauben können, wenn wir die absolute Zuverlässigkeit der biblischen Aussagen erkannt haben. Da soll es hinkommen. Jetzt erkenne ich, dass das Wort des Herrn Wahrheit ist. So sagte diese Frau damals zu dem Propheten Elia. Ihr Lieben, mir ist es deswegen so wichtig, dass wir das Wort der Wahrheit erkennen, weil es heute so viele oberflächliche Bekehrungen gibt in unserem Land und sicher auch weltweit. Manchmal liegt es an den Motiven der Menschen, die sich eben nur aus diesen selbst- und gruppenbezogenen Motiven Gott hin öffnen. Manchmal liegt es an den Menschen. Manchmal liegt es aber auch an der Oberflächlichkeit der Verkündiger, an einer erschreckenden Oberflächlichkeit und vielleicht auch der Seelsorge. Ich möchte da heute Morgen das Thema ein bisschen weiterführen und ein paar Missverständnisse aufzeigen im Zusammenhang mit Bekehrung. Da gibt es ganz eklatante Missverständnisse. Und ich folge hier einem Aufbau von Ernst Mayr. Zuerst will ich das methodische Missverständnis zeigen. Viele von uns kennen sogenannte Evangelisationsveranstaltungen in einer Kirche, in einem Saal, in einer Halle, in einem Zelt, heute sogar schon am Fernsehen, kann man Evangelisationsveranstaltungen miterleben. Da wird das Evangelium verkündigt und das Klassische, das Typische an so einer Veranstaltung ist, dass dann am Ende nach der Verkündigung der Hörer zu einer Entscheidung aufgefordert wird. Dass er aufgerufen wird, jetzt auf diese Verkündigung zu reagieren und Jesus Christus als seinen Retter und Herrn anzunehmen. Das nennen wir Evangelisationsveranstaltung. Und so ein Aufruf zur Entscheidung ist richtig. Man kann nicht immer das Evangelium verkündigen und dann den Hörer so nach Hause gehen lassen, als wäre nichts geschehen. Das Evangelium zielt hin auf eine Entscheidung. Es spricht in unser Gewissen hinein und es will eine Willensentscheidung bei uns bewirken. Das ist richtig. Aber in solchen Evangelisationsveranstaltungen wird manchmal dieser Aufruf zur Entscheidung mit einer äußerlichen Handlung verknüpft. Der Evangelist sagt so, jeder, der jetzt Jesus annehmen will, der soll bei dem Gebet, das ich jetzt bete, laut Amen sagen. Oder er soll die Hand hochheben. Oder er soll aufstehen auf seinem Platz. Er soll nach vorne kommen zum Evangelisten vor die ganze Versammlung. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man die Entscheidung mit einer äußeren Handlung verknüpfen kann. Hab keine Sorge, ich tue das nicht. Aber so wird es in Evangelisationsveranstaltungen oft praktiziert. Nun, was wollen wir dazu sagen? Diese äußerlichen Handlungen, wie Hand hochheben oder nach vorne kommen, können für die Person, die sich entscheidet, durchaus eine Hilfe sein. Das wollen wir nicht generell ablehnen. Manche Menschen brauchen so einen Ruck. Manche Menschen, die müssen da einfach an so einem Punkt festgemacht werden. Für manche ist das eine Hilfe. Vielleicht sind Einzelne unter uns, die bei einer solchen Evangelisationsveranstaltung sich bekehrt haben, ihr Leben Christus anvertraut haben und die vielleicht die Hand gehoben haben oder nach vorne gekommen sind oder in eine Nachversammlung gegangen sind, um dort noch einmal ein Gespräch zu führen. Das kann wirklich eine Hilfe sein. Und der öffentliche Charakter dieser Entscheidung ist ja auch durchaus biblisch. Und es kann auch für die Nachbetreuung dieser Leute eine Hilfe sein, weil sie sich auf diese Weise dem Evangelisten oder dem ganzen Team zu erkennen geben. Dann weiß der Evangelist, da waren 3, 4, 5 Leute, die haben die Hand gehoben oder die sind nach vorne gekommen und mit denen möchte ich jetzt in besonderer Weise nochmal über die Dinge sprechen. Aber, jetzt kommt das Aber, diese äußerliche Handlung darf auf keinen Fall mit der Bekehrung verwechselt werden. Manchmal hebt eine Person die Hand, weil, naja nun, andere machen das oder da kann sogar eine Art Suggestivwirkung entstehen in solchen großen Veranstaltungen. Manchmal geht man nach vorne, weil man sich wirklich zu Christus bekennen will, durchaus, ja, ohne eine echte biblische Bekehrung erlebt zu haben. Ich will das mal an 2 Beispielen illustrieren, wo ich da viel Lehrgeld zahlen musste als junger Evangelist in Anführungsstrichen. Ich war auf einer Jungschar-Freizeit mit einem anderen jungen Bruder zusammen. Wir hatten da so 20 Jungschaler aus einigen Schwarzwalddörfern zusammen und dann haben wir die an dem Wochenende so richtig evangelisiert, aber nach allen Regeln der Kunst und haben denen den gekreuzigten Herrn Jesus vor die Augen gemalt und gesagt, und wenn du dich nicht bekehrst, dann gehst du in die Hölle und all diese Dinge. Und dann haben wir zur Entscheidung gerufen am Sonntagmorgen. Ich hatte eine Jungschar, das waren 12. Von den 12 wollten sich 11 bekehren an dem Morgen. Einer hat es fertiggebracht, diesem starken Druck zu widerstehen. Der war schon ein bisschen gefestigt in seiner Persönlichkeit. Die anderen kamen wie eine ganze Fußballmannschaft und wollten sich bekehren. Mir war bald drauf klar, kein einziger war von denen wirklich in der Lage, sich jetzt wirklich bekehren zu können. Die hatten nur diesen starken evangelistischen Druck nicht widerstehen können. Und Gott hat sicher diese Torheit gnädig übersehen und da nichts Schlimmes draus werden lassen. Und vielleicht sind auch einige von den jungen Burschen heute wirklich bekehrt und ich hoffe, dass es für die anderen kein Schaden war. Wir waren einfach an dem Punkt nicht informiert, uns hatte da niemand darauf hingewiesen, dass man das so nicht machen kann bei Kindern in dem Alter. Anderes Beispiel, Jahre später war ich als junger Evangelist in einer Zeltmission tätig. Es war 1984, schon 10 Jahre her, in Gaggenau im Murgtal. Ich stand zum ersten Mal in einem Zelt, in einer solchen Zeltmission als Verkündiger und es war der vorletzte Abend gekommen. Menschen kamen Abend für Abend, hörten das Evangelium und dann habe ich auch an diesem vorletzten Abend die Leute zur Entscheidung aufgerufen und gesagt, wer sich jetzt bekehren will, wer den Herrn Jesus annehmen will, der möchte bitte die Hand hochheben. Und ich war natürlich sehr gespannt, was da jetzt passiert und dann gingen überall im Zelt Hände hoch. Und ich konnte es gar nicht fassen vor innerer Freude und habe dann die Leute in das Nachversammlungszelt eingeladen und 40 Personen kamen in dieses Zelt, um bei der Nachversammlung dabei zu sein. Und ich habe dann noch einmal den Weg des Heils erklärt und nochmal mit ihnen gebetet, ihnen eine Schrift mitgegeben. Manche haben einen Zettel ausgefüllt und sie nach Hause gehen lassen. In der nächsten Woche habe ich die Leute, die ihre Adresse angegeben hatten, besucht. Und dann stellte ich mit ganz großer Ernüchterung fest, dass einige von denen, eine ganze Reihe, überhaupt nicht verstanden hatten, was ich da an dem Abend wollte von ihnen, ja, dass sie sich bekehren, dass sie wirklich eine Grundentscheidung für ihr Leben treffen. Ein Katholik sagte mir, ja, ich bekenne mich immer zu Jesus, wenn das verlangt wird, dann stelle ich mich immer zu Jesus und darum habe ich die Hand gehoben. Aber der hatte das Evangelium noch überhaupt nicht verstanden. Und auch andere Leute, evangelisch oder nicht, spielt gar keine Rolle. Sie hatten es nicht verstanden, nicht böse gemeint. Und dann kam eine große Ernüchterung für mich. Aber mein Trost war, dass sich einige wirklich bekehrt hatten und die auch schon hier in unserer Gemeinde waren, die heute 10 Jahre später immer noch dem Herrn Jesus nachfolgen. Übrigens, das ist eine gute Zeit. Nach 10 Jahren etwa sieht man wirklich, ob eine Bekehrung echt war. Nach 3 Wochen kann man das noch nicht sehen. Glaubt das ja nicht. Oder nach 6 Monaten. Nach 10 Jahren sieht man, ob eine Bekehrung echt war. Das ist ein gutes Maß. So, das ist das methodische Missverständnis. Man nimmt eine Methode, Hand hochheben, nach vorne kommen und dann sagt man, die und die und die sind jetzt alle bekehrt. Ja, vielleicht sind einige von denen bekehrt, aber nicht unbedingt alle. Haben wir vielleicht jemand unter uns, der auch mal irgendwann bei einer solchen christlichen Veranstaltung die Hand gehoben hat, nach vorne gegangen ist, ein Gespräch geführt hat, aber in seinem Herzen ist er gar nicht wirklich bekehrt? Da möchte ich ihm sagen, du, das kann man heute noch nachbessern. Das kann man noch erneuern. Unsere Bundesregierung macht auch dauernd Nachtragshaushalte und bessert das auf und so. Und wir können das, so eine Sache, auch noch nachbessern, indem wir sagen, Herr, du weißt, wie oberflächlich das damals war. Ich habe das noch gar nicht richtig in der Tiefe und in seiner Dimension verstanden. Aber heute habe ich es begriffen. Jetzt habe ich erkannt, dass dein Wort wirklich Wahrheit ist. Und ich will dir jetzt wirklich mein Leben anvertrauen. So darfst du zu Gott kommen und darfst deine Bekehrung, die vielleicht oberflächlich war, vertiefen. Ich will ein zweites Missverständnis ansprechen, das erlebnisorientierte Missverständnis. Schaut, manchmal wird Bekehrung als eine dramatische Wende im Leben eines Menschen geschildert. Vor allen Dingen in sogenannten Bekehrungszeugnissen. Ich schließe mich da gar nicht aus, ich habe da auch schon einige Erfahrungen hinter mir. Und bei manchen dieser Zeugnisse meint man, sie hätten 3 Wochen auf dem Schreibtisch eines Dramaturgen gelegen und seien nochmal so richtig auffrisiert worden. Also da geht's dann zu, da wird dann oft zu dick aufgetragen. Ich habe da auch schon Fehler gemacht am Anfang als junger Christ. Schaut, es ist großartig, wenn Menschen eine plötzliche, krisenhafte Umkehr zu Gott erleben. Dafür gibt es Beispiele in der Bibel. Die Frau am Jakobsbrunnen, die war in der Krise mit ihrer Schuld. Und ein Gespräch mit Jesus hat sie in die Bekehrung geführt. Das war eine krisenhafte Umkehr. Oder Saulus vor Damaskus, das Paradebeispiel, was wir überhaupt in der Schrift haben. Er kommt als Christenverfolger vor diese Stadt und wenige Tage später verkündigt er das Evangelium. Das war wirklich eine krisenhafte, plötzliche Umkehr. Der Gefängnisdirektor von Philippi, in Fachkreisen auch Kerkermeister genannt, der hat auch eine krisenhafte Umkehr erlebt. Er wacht aus dem Schlaf auf und wenige Minuten oder Stunden später war er Christ. Das gibt es. Ich habe jemanden kennengelernt, einen jungen Mann, der mit dem Auto von der Straße abgekommen war und in einen Fluss gerast und mit dem Dach nach unten im Fluss eingeklemmt war und das Wasser stieg im Auto nachts um 1. Und dort hat er sich bekehrt, ein Mann aus christlichem Elternhaus, der dem Herrn davongelaufen war. Und dort unter Wasser hat er sein Leben dem Herrn anvertraut. Das gibt es alles. Es gibt wirklich sehr krisenhafte Bekehrungen. Aber jetzt wollen wir nicht übersehen, dass uns die Bibel auch ganz andere Beispiele von Umkehr zeigt, von Bekehrung. Nikodemus, der kam zu Jesus in der Nacht, sprach mit ihm und dann ließ ihn Jesus wieder gehen. Und erst eine Zeit später, als Christus gestorben war, sehen wir ihn wieder, wie er zu dem Kreuz hinkommt und Myrrhe und Aloe bringt, diese Duftstoffe. Bei Nikodemus, da ging das sicher schön stufenweise, langsam. Das war ein Denker, ein gründlicher Mensch. Die Lydia, die auch in Philippi war unter der Verkündigung des Paulus, dort tat ihr der Herr das Herz auf, aber sie hatte schon lange Zeit vorher gesucht, sie besuchte schon diese Gebetsversammlungen dort regelmäßig. Oder der Timotheus, er hatte eine gläubige Mutter und Großmutter. Wieder das berühmte Beispiel, ja, Großmutter, Mutter und Kind, aber wo war der Vater? Wo war der Mann? Der dachte mal wieder, Christentum ist für Frauen und Kinder sentimentaler Unsinn, Männer, die im Leben stehen, brauchen das nicht. Aber Timotheus hat das erkannt, er hat das Wort gehört und angenommen und hat sich nicht sensationell bekehrt, sondern ist hineingewachsen in den christlichen Glauben. Also, ihr Lieben, lasst uns diese Art der krisenhaften Umkehr nicht zur Norm erheben. Gott arbeitet nicht nach Schema F. Er geht mit jedem Menschen seinen individuellen Weg. Und im Himmel wird es keine 2 Menschen geben, die die gleiche Bekehrungsgeschichte haben. Ganz gewiss nicht. Das ist wichtig für alle unter uns, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind oder zurzeit darin aufwachsen. Wenn die dann nämlich die dramatischen Bekehrungsgeschichten hören, bekommen sie sehr, sehr schnell Zweifel an ihrer unspektakulären Bekehrung, die nicht so krisenhaft war. Und sie wünschen sich manchmal dann sogar, mal so richtig im Sumpf zu leben, um sich dann spektakulär daraus zu bekehren. Das höre ich immer wieder von jungen Leuten aus gläubigem Elternhaus. Und dieser Wunsch ist nicht gut. Ihr lieben jungen Leute, eine Bekehrung kann durchaus schrittweise erfolgen. Man kann in das Leben mit dem Herrn Jesus hineinwachsen. Die Bekehrung ist dann eben eine Umkehr in mehreren Etappen. Wenn sie nur zu einer ganzen Lebenswende führt, darauf kommt es an. Ich will ein Beispiel gebrauchen. Man kann auf zwei ganz verschiedene Weisen von hier in die Schweiz kommen, von Deutschland in die Schweiz. Man kann bei Basel mit 180 über die Autobahnbrücke rasen und dann ist man in der Schweiz. Da ist noch Deutschland und da ist der Grenzstein und da ist man in der Schweiz. Dann geht das in Sekundenschnelle von Deutschland in die Schweiz. Man kann aber auch mit dem Boot über den Bodensee fahren und wenn man da auf dem deutschen Ufer abstößt, dann ist man irgendwann im Niemandsland, denn die Grenze läuft mitten durch den Bodensee. Und dann irgendwann ist man, wenn man drüben angekommen ist und die Füße aufs Land gesetzt hat, dann weiß man, man ist in der Schweiz. Und das ist mehr das Bild für die, die hineinwachsen. Wichtig ist, dass du weißt, du bist in der Schweiz angekommen. Du hast die Füße auf den Boden der Heiligen Schrift gestellt und gesagt, Herr, ich erkenne, dass dein Wort Wahrheit ist. Und du bist die Wirklichkeit und ich habe dir mein Leben gegeben. Und ich gehe jetzt mit dir weiter. Das ist sehr wichtig, dass wir nicht sagen, wir müssen alle über die Autobahn rasen in die Schweiz. Ein drittes Missverständnis ist das seelsorgerliche Missverständnis. Für manche Leute bedeutet nämlich Bekehrung eine Generalbeichte, in der ein Mensch versucht, alle Sünden der Vergangenheit aufzuzählen, möglichst alle. Klammer auf, wem wollte das gelingen, alle Sünden der Vergangenheit aufzuzählen? Wenn wir da aufzählen, zählen wir ohnehin nur die berühmte Spitze des Eisbergs auf. Und der Rest unterhalb der Wasseroberfläche ist uns nicht mehr bewusst. Auch das müssen wir jetzt wieder differenzieren. Ein persönliches Sündenbekenntnis vor einem seelsorgerlichen Menschen kann unter Umständen sehr, sehr hilfreich sein, um seine Vergangenheit im Lichte Gottes zu ordnen. Das ist auch biblisch. Jakobus schreibt, bekennet einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Ich habe das auch getan. Ich habe mir da sogar eine Woche Zeit genommen, bin nach Berlin gefahren zu einem alten Bruder und habe mein ganzes Leben geordnet vor dem Herrn. Und das war sehr, sehr wichtig für mein ganzes Glaubensleben. Und einige von uns sollten das auch tun, nicht nach Berlin fahren, sondern ihr Leben ordnen im Lichte Gottes, vielleicht auch vor einem Menschen, als Zeugen. Aber eine Aufzählung der Sünden der Vergangenheit, eine ledigliche Aufzählung der Sünden ist nicht genug, wenn daraufhin nicht eine lebensverändernde Umkehr folgt. Das heißt, eine Abkehr von der Sünde und einem selbstregierten Leben und eine Hinkehr zu Gott mit Christus im Herzen. Das sind immer die zwei Seiten der Bekehrung. Abkehr von der Sünde und von einem alten Leben ohne Gott, nicht regiert von ihm, Hinkehr zu Gott mit Christus im Herzen. Schaut, wie viele Katholiken gehen ständig zur Beichte ohne wirkliche lebensverändernde Umkehr. Und wie viele Evangelische mögen das praktizieren? Oder wie viele Freikirchler? Ich will jetzt nicht da eine Richtung in ein Licht stellen. Aber wir wissen das alle, dass ein bloßes Aufzählen von Sünden nicht genügt. Das gibt höchstens eine vorübergehende Gewissensberuhigung, aber keinen dauerhaften Gewissensfrieden. Das ist ein großer Unterschied. Vielleicht ist jemand unter uns, der mal nach einer Evangelisation oder während einer christlichen Freizeit Sünden bekannt hat, aber es führte nicht zu einer echten Bekehrung, zu einer Ganzhingabe und Auslieferung an Christus. Wir kennen jemanden in unserer Verwandtschaft, Silvia und ich, ein Mann, der auf einer Freizeit unter Tränen die Sünden seines Lebens gebeichtet hat. Unter Tränen. Und dann kam er nach Hause von der Freizeit in die alte Lebensumgebung und hat es nicht vermocht, jetzt das umzusetzen in seinen Alltag, und er ist nicht begehrt. Wir kennen diesen Mann sehr gut. Er ist nicht begehrt. Und er weiß es auch selbst. Also, lasst uns da gründlich sein und uns nicht mit solchen oberflächlichen Dingen begnügen. Dann ist nämlich alles halbherzig und lau, und die Nachfolge macht dem Herrn eher Schande als Freude. Denkt bitte darüber einmal nach. Manchmal wollen Leute auch nur die Vergebung für eine konkrete Sünde in ihrem Leben. Auch das gibt es. Der eine Betrug liegt ihnen ganz gewaltig auf dem Herzen. Der eine Seitensprung, die eine Abtreibung, der eine Gang zur Wahrsagerin. Das ragt so raus, und das hätten sie gerne raus aus ihrem Leben. Das möchten sie gern vergeben haben. Aber das muss ich mit aller Deutlichkeit sagen. Du wirst nie Vergebung nur für eine Sünde bekommen. Jetzt als Mensch, der noch nicht bekehrt ist. Das wirst du nicht bekommen. Das wäre nämlich ein Flicken auf dein altes Kleid. Und damit begnügt sich Gott nicht. Gott sagt, zieh dein ganzes altes Kleid aus. Dein ganzes gelebtes Leben ist eine einzige Sünde in meinen Augen. Zieh das aus, und dann kriegst du ein ganz neues Kleid und darfst ganz neu beginnen. Ich schenke dir die Gerechtigkeit Jesu Christi. Aber dieses Flickwerk macht Gott nicht. Eine Sünde vergeben, das geht als Ungläubiger nicht. Wenn wir Christen geworden sind, dann dürfen wir selbstverständlich mit einer Sünde zu dem Herrn kommen. Das ist aber ein gewaltiger Unterschied. Kommen wir zu einem vierten, vorletzten Missverständnis, das ich hier kurz nennen will, das enthusiastische Missverständnis. Für manche bedeutet Bekehrung ein überschwängliches Gefühlserlebnis. Und ich will auch das gleich sagen, eine echte Bekehrung kann von starken Gefühlen begleitet sein. Bei Frauen bleibt da in den seltensten Fällen die Augen trocken. Und auch Männer habe ich schon vor Freude weinen sehen, dass ein neues Leben begonnen hat. Auch das Neue Testament spricht öfters von der Freude der Erlösung. Der berühmte Kämmerer aus dem Morgenland, der den Herrn gefunden hatte durch das Zeugnis des Philippus, er zog seine Straße fröhlich. Christen mit der Rüsselkrankheit, da ist irgendwas faul. Kennt ihr die Rüsselkrankheit? Immer so die Elefantenkrankheit, den Rüssel runterhängen lassen. Da ist doch irgendwas faul, ja? Natürlich wollen wir nicht ins andere Extrem fallen und nur Halleluja-Christentum und immer Smiling, so ein aufgesetztes, das ist auch nichts. Aber wenn da überhaupt nichts von der Freude der Erlösung zu sehen ist und zu spüren ist, dann hätte Nietzsche doch recht mit seiner schlimmen Behauptung, als er sagte, die Christen müssten doch etwas erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Dann hätte er vielleicht doch ein Stück weit recht mit diesem schlimmen Satz. Trotzdem darf eine Bekehrung keine Gefühlsbekehrung sein. Biblisch verstanden ist Bekehrung eine Erkenntnis im Inneren, die zu einer Willensentscheidung führt. Ich will umkehren. Ich will ein neues Leben beginnen. Der verlorene Sohn saß bei den Schweinen und hat an seine Brust geschlagen und gesagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und das war nicht nur ein guter Vorsatz, er hat es auch praktiziert und er ist aufgebrochen. Abkehr vom alten Leben, von der Sünde und Hinkehr zu Gott. Eine Willensentscheidung, die dann im Leben dieses Menschen als konkrete Umkehr sichtbar wird. Wenn dann die Freude des Heils noch hinzukommt, ist es umso schöner. Warum nicht? Aber das Gefühl ist die Sahne auf dem Kuchen, nicht der Kuchen selbst. Der Kuchen ist die Erlösung und das Gefühl ist die Sahne obendrauf. Manchmal ist es auch gut, Kuchen ohne Sahne zu essen. Darum warte nicht auf das große Gefühlserlebnis, wenn du dich bekehrst zu Gott. Dann wird kein Strom durch deinen Körper laufen. Dann wirst du nicht unbedingt eine Gänsehaut auf dem Rücken kriegen. Dann wirst du vielleicht auch keine Tränen weinen. Wichtig ist, dass du wirklich zu Gott umkehrst und dein altes Leben beendest und Christus Herr sein lässt in deinem Leben. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Das oberflächliche Missverständnis möchte ich noch ansprechen im Blick auf Bekehrung. Und Da geht es nun in besonderer Weise an die Adresse von uns Verkündigern und Seelsorgern. Schaut, manche Einladungen zur Bekehrung sind sehr, sehr, sehr oberflächlich. Kein Wort von Buße, das heißt von der Änderung der Lebensgesinnung. Kein Wort von Reue, das heißt von einer Betrübnis über meine Sünden. Dass ich so stolz und so selbstgerecht war über viele Jahre meines Lebens, dass ich stark und eigensinnig war, dass ich Gott, der mich so unendlich liebt, Jahre und Jahrzehnte den Rücken gekehrt habe, die kalte Schulter gezeigt habe, ihn nur mit ein paar Almosen und Brosamen abgespeist habe, ihn als Notrufsäule benutzt habe, wenn es mir mal gerade ganz dreckig ging. Und darüber sollte ich nicht tief beschämt und betrübt sein? Wie kann sich ein Mensch bekehren ohne echte Buße, ohne echte Reue über sein bisher gelebtes Leben? Da kann es manchmal Tränen geben, aber zuerst auch Tränen der tiefen Buße und Reue und Beschämung. Die wären mir lieber, diese Tränen, als die danach. Aber es gibt auch heute wirklich Vorträge oder Predigten oder Sendungen oder Bücher, in denen man von all dem, was ich jetzt genannt habe, gar nichts hört und nichts liest. Die Botschaft heißt dann oft, komm zu Jesus, damit du glücklich wirst. Nimm Jesus an zu dem, was du schon hast in deinem Leben, kann ja nichts schaden, wenn Jesus auch noch dazukommt. Wo so gepredigt wird, ich habe das natürlich jetzt stark überzeichnet, aber wo so gepredigt wird, da müssen wir uns da nicht wundern, dass da ganz seltsame Bekehrungen rauskommen. Halbe, unechte, Pseudo-Bekehrungen, oberflächliche Bekehrungen, die nicht zu einem wirklichen Leben aus Gott, zur Erneuerung des Herzens, zur Wiedergeburt führen, wie das die Bibel nennt. Schaut, die Exklusivität der Hinkehr zu Christus wird in einer solchen Verkündigung untergraben. Jesus will doch Herr sein in unserem Leben. Da zeigt sich's, ob eine Bekehrung echt ist, wenn er wirklich fortan Herr sein darf in meinem Leben. Billiger geht es nicht. Biblische Bekehrung ist ein Wechsel von der Selbstherrschaft meines Lebens zur Unterwerfung unter die Herrschaft Jesu Christi. Darum geht's. Ein Wechsel von der Selbstherrschaft zur Unterwerfung unter die Herrschaft Jesu Christi. Es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Das Ich muss vom Thron runter und Jesus muss an das Regiepult meines Lebens, an die Kommandobrücke, wo die Fäden zusammenlaufen. Mein lieber Freund, ist das eigentlich in deinem Leben so geschehen? Oder lebst du hinter frommer Maske dein eigenes Ich? So gehst du verloren, wenn nicht Jesus wirklich Herr ist in deinem Leben. Darum kehr um und bekehre dich von Herzen. Sei ganz sein oder lass es ganz sein, haben unsere Väter gesagt. Und wenn ich einmal die Gläubigen unter uns hier ansprechen darf, du, mein Bruder und meine Schwester, der du errettet bist, wie steht es bei dir? Ist Christus wirklich in allen Lebensbereichen der Herr? Der Herr auch über unsere Zunge, über unser Reden? Der Herr über unsere Freizeit, über unseren Geldbeutel, über unsere Fantasie? Ist Christus der Herr? Jemand hat gesagt, es ist einfach ein großes Stück Unehrlichkeit, wenn wir unsere ewige Seele Gott anvertrauen, aber unser sterbliches Leben für uns zurückbehalten. Das passt doch nicht zusammen. Gott will doch nicht nur unsere Seele für die Ewigkeit, er will doch hier unser Leben, unser sterbliches Leben haben. Er will doch etwas machen aus unserem Leben. Wir wollen ihn doch verherrlichen. Wir wollen doch Frucht bringen für ihn. Und darum wollen wir nicht zurückbehalten. Uns mit den 5 Pfennigen in seiner Hand begnügen und das andere ausschlagen. Das wäre zu wenig. Es hat mich wirklich tief bewegt. Der Samuel zeigt uns da eine Folie. Damit komme ich zum Schluss. Es hat mich tief bewegt, dass im Neuen Testament nur 24 Mal das Wort Heiland vorkommt. Retter, Soter im Griechischen. Nur 24 Mal im Neuen Testament Heiland, aber 522 Mal, mehr als 10 Mal so oft, das Wort Herr, Kyrios. Das spricht doch Bände, das spricht doch für sich. Und zwar meistens in der Reihenfolge Herr und Heiland. Wir sagen oft Heiland und Herr. Im Neuen Testament steht fast immer Herr und Heiland. Da wird die Betonung, da wird der Akzent drauf gelegt. Christus will Herr sein in unserem Leben. Ist er der Herr deines Lebens? Der Herr, der wirklich das Sagen hat, dem du gehorsam sein möchtest in allen Dingen. Samuel, zeigst uns bitte noch die letzte Folie. Wir wollen noch mal zusammenfassen. Wir haben über Missverständnisse gesprochen im Zusammenhang mit Bekehrung. Und wir haben gesehen, da gibt es ein methodisches Missverständnis, wenn die äußere Handlung da verwechselt wird mit dem eigentlichen inneren Geschehen des Herzens. Es kann ein erlebnisorientiertes Missverständnis geben, ein seelsorgerliches, wenn es nur bei einem Aufzählen von Sünden bleibt, ein enthusiastisches, wenn das mit Gefühl verwechselt wird, oder auch das Oberflächliche, wenn Christus verkündigt wird als der große Problemlöser und man ihn haben will, aber nicht den Herrn, der wirklich das Sagen hat in unserem Leben. Wenn einer von uns heute Morgen merkt, wenn ich in diesen Spiegel schaue, dann muss ich feststellen, ich bin ja noch gar nicht wirklich biblisch bekehrt. Oder ich bin einem Missverständnis anheimgefallen, ohne dass es meine Schuld war. Dann möchte ich ihn sehr ermutigen, da jetzt ernst zu machen, über das alles gründlich nachzudenken und zu sagen, Herr Jesus, ich habe es jetzt verstanden, um was es geht. Dein Wort ist Wahrheit und du bist der Herr und du sollst es auch sein in meinem Leben. Der Erlöser für meine Vergangenheit, aber der Herr für die Gegenwart und Zukunft meines Lebens. Das wäre eine Sache, wenn da eine echte Entscheidung reifen könnte bei dem einen oder anderen unter uns. Und wir, die wir bekehrt sind, wir wollen umso mehr und umso freudiger und konsequenter Jesus Herr sein lassen in unserem Leben. Danke. Wir wollen ein paar Augenblicke uns sammeln und vielleicht das, was wir gehört haben, in unserem Herzen bewegen, es zu einem Gebet machen. Dazu lade ich ein, dass jeder von uns das Gespräch mit Gott sucht in seinem Herzen. Gott hört auch das stille Gebet und ich schließe dann diese Stille mit Gebet ab. Herr, unser Gott und Vater, wir wollen auch jetzt in diesem Augenblick vor deinem heiligen Angesicht stehen. Wir sehen dich nicht mit unseren Augen, aber wir wissen, dass du Wirklichkeit bist. Und wir stehen vor dir mit unserem Leben. Und du kennst es durch und durch. Vor dir können wir überhaupt nichts kaschieren. Und das ist gut so. Herr, ich möchte dir danken für jeden von uns, der die Botschaft der Umkehr gehört hat und der ihr gefolgt ist. Und der heute sagen kann, ja, ich weiß, dass dein Wort Wahrheit ist und dessen Herr du geworden bist. Ich möchte auch für den oder die unter uns bitten, der das so noch nicht sagen kann, dem das auch bewusst ist. Herr, dass ihm diese Predigt heute Morgen eine kleine Hilfe sein kann auf dem Weg hin zu dir. Danke, dass du jeden von uns einlädst, dass niemand zu jung und niemand zu alt ist. Von unserer hohen Jubilarin angefangen bis zu dem Jüngsten unter uns. Jeder darf zu dir kommen. Ja, Vater, wir danken dir für deine weit geöffneten Arme, für das Kreuz von Golgatha, an dem du einlädst, dorthin zu kommen. Herr, und wir, die wir dich schon kennen und die wir dich auch lieben, wir wollen ganz neu bitten für unser Leben, dass die Herrschaft Jesu Christi sichtbar wird. Und wo es ein Lebensgebiet gibt, wo das noch nicht Wirklichkeit ist, da lass es doch so werden und gib uns ganz konkrete Schritte, die wir jetzt tun können, nach dieser Predigt, in diesem Tag oder in dieser Woche, in die wir gehen. Wir preisen dich für deine große Geduld, für deine Liebe und Freundlichkeit, dass du der Herr bist. Das wollen wir bekennen und dir die Ehre geben. Amen.